Die Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten 100 Jahren ein Mensch bei uns durch einen Wolf zu Schaden kommt, liegt bei über 99%. Genau wie das bei allen anderen Wildtieren auch der Fall ist.
Wenn ein Wolf Menschen gefährlich wird, wird er auch entnommen, das ist klar. Aber wenn ein Wolf im Wald, im Waldkindergarten vorbeiläuft, dann ist er da, weil das Wald ist.
Der Wolf. Er ist zurück, er wird bleiben, er polarisiert. Und er richtet Schaden an. So wie auf der Schafweide von Wilfried Wachtendorf. Ihr erinnert euch sicher an die erste Folge unseres Podcasts. Und vielleicht habt ihr euch schon beim Anhören dieser und der anderen Folgen die Frage gestellt: Was tue ich eigentlich, wenn ich einem Wolf begegnen sollte? Wie gefährlich ist das? Und wie wahrscheinlich ist das? Das alles klären wir in dieser Folge unseres Podcasts. Und ihr erfahrt noch mehr über mich und meine persönlichen Erfahrungen mit dem Wolf. Mein Name ist Tobias Böckermann. Ich bin nicht nur Redakteur für die Neue Osnabrücker Zeitung, sondern auch selbst Züchter von Bentheimer Landschafen. In diesem Podcast wollen wir klären, wie es weitergehen kann mit dem Wolf. Uns ist dabei wichtig, einen sachlichen Blick auf eine extrem aufgeheizte Debatte zu werfen.
Wolfsland. Wildnis, Weide, Widerstand.
Wolf beißt Mädchen in den Niederlanden. Förster sauer auf Politiker.
Schüler in Neustadt-Lewe haben Angst vor dem Wolf.
Meller macht vom Trecker aus dieses Foto. Wolf in Holterdorf gesichtet?
Wolf verunsichert Norderney-Urlauber. Bürgermeister erhält Stornierungswünsche.
Mann aus Nordhorn? Und plötzlich stand ein Wolf vor mir.
Wolf greift Schäfer in den Niederlanden an. Polizei erschießt das Tier.
Das sind Überschriften aus verschiedenen Ausgaben der Neuen Osnabrücker Zeitung. Sie alle berichten von mutmaßlichen Begegnungen mit Wölfen. Und das vermittelt natürlich den Eindruck, ja, die Wölfe sind da draußen und es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir einem begegnen werden. Oft höre ich den Satz, wenn erst das erste Kind getötet wird, dann wird sich was ändern. Aber ist der Wolf tatsächlich gefährlich für Menschen? Das habe ich unsere Wolfsexperten Raul Reding und Theo Gründjens gefragt. Ihr erinnert euch sicher an die beiden. Sie waren schon in den vorherigen Folgen zu hören. Knapp zusammengefasst haben sie mir Folgendes gesagt. Wölfe verteidigen sich, wenn sie sich bedroht fühlen. Vor Wölfen sollte man grundsätzlich Respekt haben. Jeder Wolf ist körperlich um ein Vielfaches stärker als ein Mensch. Wölfe sind deshalb grundsätzlich in der Lage, Menschen zu verletzen und zu töten. Aber ein Interesse daran haben sie nicht. Dass Wölfe am helllichten Tag über Wiesen oder durch Wälder laufen, ist etwas ganz Normales. Meistens handelt es sich dabei um Jungwölfe oder Wanderwölfe auf der Suche nach einem eigenen Revier. Deswegen gibt es so viele Sichtungen und so viele Verkehrsunfälle, bei denen Wölfe überfahren werden. Es ist viel wahrscheinlicher, von einem Hund gebissen zu werden, als von einem Wolf. Ja, Wölfe haben Menschen angegriffen, so etwa in der Türkei, im Iran oder zuletzt in Indien. Die meisten dieser Angriffe lassen sich aber auf die Tollwut oder besondere Umstände zurückführen, die es bei uns nicht gibt. Deutschland ist schon seit langem tollwutfrei. Die Krankheit gilt seit rund 20 Jahren als ausgerottet. Solange das so bleibt, ist die Gefahr eines Wolfsangriffes auf Menschen extrem gering. Wölfe verhalten sich Menschen gegenüber meistens neutral. Oder wie der Wolfsexperte Raul Reding sagt:
Wenn der Wolf einen Menschen sieht, sieht er nicht direkt Beute.
So klingt Raul Reding im Original. Er ist Wildbiologe und arbeitet seit September 2016 als Wolfsbeauftragter bei der Landesjägerschaft Niedersachsen. Seine Aufgabe ist es, das Wolfsmonitoring zu leiten. Und zur Erinnerung, wir hatten die Möglichkeit, mit unseren Experten über eine Telefonleitung zu sprechen. Für ein schöneres Hörerlebnis für euch haben wir uns dafür entschieden, die Aufnahmen nachzusprechen. Also nochmal, warum hält Raul Reding es für unwahrscheinlich, dass ein Wolf einen Menschen angreift?
Der Unterschied zwischen Rothirsch und Mensch ist einfach der, dass der Rothirsch
zum Beuteschema des Wolfs passt. Wenn der Wolf einen Menschen sieht, sieht er nicht direkt Beute.
Und trotzdem, auch da ist sich Raul Reding ganz sicher, wird es zu gefährlichen Begegnungen zwischen Menschen und Wölfen kommen. Irgendwann.
Die Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten 100 Jahren
ein Mensch bei uns durch einen Wolf zu Schaden kommt, liegt bei über 99%. genau wie das bei allen anderen Wildtieren auch der Fall ist.
Die Einschränkung im letzten Satz ist wichtig. Wölfe sind unter den Wildtieren keine Ausnahme und zwischen Wild und Mensch kommt es immer wieder zu Begegnungen. Es kann schlicht und ergreifend nicht ausgeschlossen werden, dass ein Mensch durch Raubtiere zu Schaden kommt. Das Risiko für jeden Einzelnen ist aber verschwindend gering. Andere Wildtiere machen da viel mehr Probleme, meint Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer.
Wir haben mit wilden Hunden, wir haben mit Wildschweinen viele gefährliche Verletzungen, tödliche Unfälle jedes Jahr. Das heißt, es ist nicht auszuschließen, dass auch ein Wolf mal eine Gefahr darstellt. Es ist aber im Bereich zu anderen Punkten schon auch ein sehr, sehr geringes Risiko. Wenn ein Wolf Menschen gefährlich wird, wird er auch entnommen, das ist klar. Aber wenn ein Wolf im Wald, zum Beispiel an einem Waldkindergarten vorbeiläuft, dann ist er da, weil das Wald ist.
Wir kommen da später nochmal drauf zurück.
Unser Host im Interview.
Wechseln wir noch einmal kurz die Rollen und ich darf aus dem Hintergrund noch einmal einsteigen. Ich bin Thomas Achenbach und als Audiomanager verantwortlich für diesen Podcast und auch als Projektleiter. Und ich freue mich, dass unser Host Tobias Böckermann nicht nur als Host zur Verfügung steht, sondern eben auch als Interview-Experte, denn er ist ein totaler Experte zum Thema Wolf. Jetzt hat sich das Thema Wolf ja in den vergangenen Jahren doch sehr rasant entwickelt. Bleibt das so? Also müssen wir davon ausgehen, dass sich die Zahlen in wenigen Zeiträumen sehr potenzieren werden?
Im Moment sieht es so aus, dass das so kommen könnte. Ja, es gibt eigentlich keinerlei Anzeichen, dass die Dynamik zurückgehen würde. Jedenfalls so lange nicht, bis alle Lebensräume besetzt sind in Deutschland. Und das ist noch nicht der Fall. Also es dürften noch mehr werden.
Dass das so schnell gegangen ist, damit hat eigentlich keiner vorher gerechnet, oder?
Das ist wohl so. Die Ausbreitungsrate, die Reproduktionsrate des Wolfes hat, denke ich, viele überrascht. Damit hat man nicht gerechnet. Man hat auch nicht damit gerechnet, dass er so pragmatisch ist, was seinen Lebensraum angeht. Also man hat gedacht, er brauche große, ungestörte Räume, so wie die Truppenübungsplätze, auf denen er zuerst sich angesiedelt hat. Dafür hat er auch noch eine Präferenz, da geht er am liebsten hin, weil das ihm wahrscheinlich doch am besten gefällt. Aber im Zweifel nimmt ein Wolf auch in einer intensiven Agrarlandschaft den kleinen 5 Hektar Wald, um seinen Nachwuchs großzuziehen und hält sich dort auf und ansonsten braucht er nur Nahrung, mehr braucht er nicht.
Die Truppenübungsplätze bevorzugt er, weil er da so ungestört sein kann? Oder was ist der große Vorteil?
Das ist die Theorie, genau.
Okay.
Also ungestört im Sinne von, dass ihn dort niemand behelligt direkt. Es gibt da aber natürlich das Paradoxon sozusagen, dass da ständig Panzer fahren oder Bomben explodieren oder geschossen wird.
Ja.
Das stört ihn aber nicht.
Stört ihn nicht?
Nein.
Okay, aber so ein bisschen Wald muss schon sein, ne? Das ist schon wichtig, oder? Dass man so Bäume hat als Sichtschutz einfach.
Er braucht es vor allen Dingen, um seine Jungen großzuziehen. Aha. Dafür braucht er einen ungestörten Raum, sozusagen. Aber um selbst als Einzelwolf zu überleben, braucht er das nicht zwingend, offensichtlich.
Okay, interessant. Jetzt haben wir ganz oft gehört vom günstigen Erhaltungszustand. Das ist so ein Schlagwort, das immer wieder auftaucht in allem, was wir hier tun. Wird es auch noch öfter begegnen, aber ist ja auch ganz wichtig. Aber ich würde gerne noch mal klar haben, was genau ist damit gemeint?
Also die Definition habe ich jetzt nicht wörtlich im Kopf. Es geht aber im Prinzip darum, dass eine Tierpopulation oder auch eine Pflanzenpopulation, also die eines wildlebenden Lebewesens sozusagen, in einem vorher bestimmten Gebiet so gut ist, dass seine Situation so gut ist, dass diese Population nicht durch irgendwelche äußeren Einflüsse wie eine Seuche oder durch andere negative Einflüsse direkt wieder aussterben würde.
Auch nicht durch Straßenverkehr beispielsweise, wie es ja oft geschieht.
Genau, auch das sollte keinen Einfluss haben auf die Gesamtpopulation. Wenn sie denn günstig ist, dann heißt das, diese Tierart hat es geschafft im Prinzip.
Diese Tierart hat es geschafft, die hat sich jetzt erfolgreich angesiedelt und geht auch nicht wieder weg und wird bleiben. So müsste man das zusammenfassen.
Genau, so ist es. Und zwar in einem vorher bestimmten Gebiet. Das ist aber dann auch oft eine politische Frage, wie man diese Gebiete definiert. Diese Räume sind dann nicht auf Bundesstaaten, Bundesländer beschränkt, sondern weil die Tiere sich ja auch nicht an Grenzen halten, sind sie größer.
Das heißt, hier reden wir dann schon vom Europaraum oder wie muss ich mir die Grenzen vorstellen?
Nein, Europa ist dann nochmal wieder unterteilt in einzelne Unterpopulationen des Wolfes, weil die genetisch dann vielleicht anders zusammenhängen oder eine andere Herkunft haben. Aber es geht im Prinzip um größere Räume, mehrere Länder umfassend. Osteuropa zum Beispiel.
Ah, okay, okay. Und nun sind wir ja ganz nah dran an der Aussage, der Wolf hat in unserem Gebiet den günstigen Erhaltungszustand erreicht. Ist das so?
Darüber wird noch gestritten. Die Daten, die man bis jetzt hat, legen nahe, dass man diesen Schluss ziehen kann. Einige unserer Experten tun das ja auch im Gespräch in unserem Podcast. Andere sagen, das ist noch nicht so weit. Das ist immer die Frage, welche Rolle man selber einnimmt. Aber die Anzeichen mehren sich, dass wir den günstigen Erhaltungszustand erreicht haben.
Mal angenommen, wir hätten ihn noch nicht erreicht. Wie lange müssten wir dann auf diesen Entwicklungsschritt noch warten ungefähr?
Das wäre ein Blick in die Glaskugel. Das ist ganz, ganz schwer zu sagen, weil man ja die Populationsdynamik gar nicht genau kennt.
Aber im Hinblick darauf, dass wir gerade ja festgestellt haben, es ging bisher schon sehr viel schneller als gedacht, könnte das auch noch viel schneller kommen als gedacht vielleicht?
Das könnte tatsächlich so sein. Es wird vermutlich 2025 darüber auf politischer Ebene und auch auf fachlicher Fachreferatsebene der EU darüber gesprochen. Und dann wird es dazu ein Ergebnis geben.
Wie ist denn deine persönliche Einschätzung? Ist der Wolf jetzt noch gefährdet oder ist er das nicht? Und wenn er gefährdet ist, durch wen?
Tja, das ist. Da möchte ich mich ungern aufs Glatteis begeben.
Ich hatte es befürchtet.
indem ich jetzt so tue, als sei ich der Experte. Das sind tatsächlich andere. Mein Eindruck, den will ich gerne schildern, ist aber, dass es ja doch recht viele Wölfe gibt, dass die Dynamik enorm ist, mit der er sich ausgebreitet hat. Und es hat mir vor kurzem mal jemand ein Beispiel genannt, das fand ich ganz treffend. Wenn man alleine sich anschaut, wie viele Wölfe pro Jahr in Niedersachsen im Straßenverkehr ums Leben kommen, ohne dass das offensichtlich einen negativen Einfluss auf die Population hat, dann kann man zu dem Schluss kommen, dass es der Wolfspopulation durchaus auskömmlich ergeht im Moment.
Ich glaube, da können wir, glaube ich, beide gut andocken. Wir kommen ja aus dem Zeitungsjournalismus, dem Tageszeitungsjournalismus. Und ich kann mich an Zeiten erinnern, wo jeder tote Wolf im Straßenverkehr ein wahnsinniger Aufmacher war, ganz groß. Mhm. Und inzwischen ist das ja fast schon eine Randnotiz geworden, ne?
Ja, Randnotiz, zumindest wird es bei weitem nicht mehr so wahrgenommen wie vor 4, 5 Jahren. Da war das tatsächlich eine kleine Sensation. Wir veröffentlichen es immer noch, weil es auch darum geht, natürlich den Menschen zu zeigen, Achtung, es gibt hier Wölfe. Weil es gibt immer noch viele Menschen, die ganz überrascht sind, wenn sie dann hören, in der Nachbarschaft ist ein Wolf überfahren worden. Wie, hier gibt es Wölfe bei uns? Das ist vielen Leuten nicht klar. Deswegen ist es wichtig, das auch immer noch mal zu berichten. Nicht, weil die Leute Angst haben sollen vor dem Wolf, sondern einfach zum Beispiel, weil Weidetierhalter ja auch wissen müssen, in ihrer Region lebt ein Wolf. Also muss ich damit rechnen, dass was passiert und am besten sorge ich für Herdenschutz.
Ja, und da kann man noch mal gut andocken, weil du hast ja mehrfach schon betont, du bist ja selber auch Schafhalter. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ah klar, okay, der ist Schafhalter. Dann ist ja klar, auf welcher Seite der steht. Ich habe dich in der Vorbereitung dieses Podcastes und in allem, was wir gemeinsam besprochen haben, immer ganz anders wahrgenommen. Ich habe dich immer wahrgenommen als einer, der möglichst um Neutralität bemüht ist und der immer gesagt hat, ich möchte unbedingt auf der Sachebene bleiben. Aber jetzt mal ganz persönlich gefragt, ist das schwierig für dich, so neutral zu bleiben?
Phasenweise ist das schwierig, nämlich immer dann, wenn es ein Übergriff, das ist ja auch so ein Wort, wenn es einen Wolfsübergriff auf Tiere gegeben hat, auf eigene Schafe gegeben hat, dann ist man nicht neutral. Das fällt schwer. Dennoch denke ich schon, dass ich das einigermaßen hinbekomme, wo ich ins Zweifeln komme. Das sind so die Gespräche, die Rückmeldungen von Menschen, die an sachlicher Debatte gar nicht interessiert sind. Das passiert immer noch recht häufig. Es gibt Menschen, die fahren durch die Lande und meinen, sie müssten Schäfer kontrollieren, ob sie ihren Zaun auch richtig aufgebaut haben und haben überhaupt keinen Blick für die Schwierigkeiten, die es dabei gibt. Die behaupten einfach, immer wenn ein Wolf ein Schaf getötet hat oder eine Kuh oder ein Pferd, dann ist der Mensch daran schuld. damit kann ich nicht umgehen. Also der Wolf ist auch nicht daran schuld. Das muss man ganz klar sagen. Der Wolf ist ein Wildtier und das will überleben und dazu muss es fressen. Das muss man sich einfach vor Augen halten. Das ist normal. Dennoch ist ja die Frage, ob es ab einem gewissen Punkt mit gewissen Tieren vielleicht schwierig ist zu leben als Menschen, als Nutztierhalter überhaupt insgesamt. Und ob man dann immer noch sagen kann, der Schutz des Wolfes steht über allem.
Du hast gerade den Begriff Übergriff reingebracht und da hänge ich immer noch so ein bisschen an der Frage, gibt es eigentlich einen Unterschied jetzt zwischen Übergriff und Riss? Also gibt's da, sind das verschiedene Dinge?
Da fragst du mich was. Im Prinzip würde ich das immer gleichsetzen. Vielleicht ist der Riss die vollzogene Tötung eines Nutztieres. Das würde ich so sagen, ja. Also ein Riss, nach einem Riss ist das Schaf tot. Ja. Nach einem Übergriff nicht unbedingt. Dann ist es vielleicht nur verletzt. Vielleicht ist es auch nur verstört und der Wolf ist wieder weg. So würde ich es vielleicht formulieren.
Kannst du nachts gut schlafen?
Inzwischen wieder, ja. Allerdings ist der Aufwand, den wir, also mein Verein, ich bin ja da ehrenamtlich tätig und nur ein Teil von mehreren, aber der Aufwand, den wir betreiben und betrieben haben, um wieder damit umgehen zu können, war sehr groß.
Ehrenamtlich bist du tätig, weil man von Schafszucht nicht leben könnte und damit keinen Unterhalt bestreiten könnte, oder?
Doch, könnte man, wenn man sehr viele Schafe hätte.
Okay.
Also, aber das hat sich einfach anders entwickelt. Das ist einfach eine gewachsene Geschichte. Ich lebe ja nicht von der Schafzucht, sondern als Journalist. Mhm. Und das ist ein Hobby. So, man kann von Schafzucht leben, wenn man eben sehr viele hat.
Es bräuchte eine andere Dimension.
Genau, es bräuchte eine andere Dimension.
Reden wir doch kurz über den Aufwand, den ihr betreibt. Du hast gesagt, der ist bei euch gerade besonders groß. Was heißt das konkret?
Also wir haben relativ früh erkannt, dass der Wolf, ich will nicht sagen zum Problem wird, nennen wir es Herausforderung, um es neutral zu beschreiben. Weil seine Rückkehr natürlich sofort klar gemacht hat, dass die Einzäunungen, die man bis dahin hatte, wohl dazu dienen, dass Schafe nicht rauslaufen aus der Weide, aber niemals dazu dienen konnten, dass Wölfe nicht reinkommen. So, das heißt, wir mussten schon 2015, als der erste Wolf im Emsland, wo wir tätig sind, auftauchte, darüber nachdenken, was tun wir. Es gab aber auch Experten, die gesagt haben, ihr müsst jetzt tätig werden. So, also das ist nicht, haben wir uns nicht selber ausgedacht. Dennoch ist man natürlich auch beharrlich und macht das dann nicht unbedingt sofort, weil das ja auch ein Riesenaufwand ist, seine Zäune umzubauen. Wir haben damit angefangen und haben inzwischen in vielen, vielen Schritten über 9 Kilometer wolfsabweisende Zäune installiert für weit über 130.000 Euro. Mhm. So, und diese Zäune sind zum Teil per Handy fernüberwacht. Das heißt, wenn dieser Elektrozaun, wenn da ein Baum reinfällt, bei einem Sturm zum Beispiel, oder wenn der reißt, weil irgendwas, was nicht vorgekommen ist, aber weil irgendein Unglück geschieht, dann würden wir eine Nachricht aufs Handy bekommen. Deswegen kann man nachts eigentlich auch in dem Sinne gut schlafen. Aber auch diese Zäune, ist ja leider unsere Erfahrung, halten nicht jeden Wolf ab. So.
Das heißt, die Wolfsrisse, die du erlebt hast, da war dieser Zaun schon aktiv.
Da war dieser Zaun
war scharf geschaltet, genau. Hätte funktionieren müssen.
Und hat auch funktioniert.
Hat funktioniert.
Genau, nur eben nicht gegen jeden Wolf. Und die Wölfe, die bei uns dann eingedrungen sind, die hatten einen Weg gefunden, das zu schaffen.
Wir reden über einen stromführenden Zaun, also wolfsabweisend, hast du gesagt.
Ist genau. Der, also der ist nach allen Vorgaben des Landes Niedersachsen gebaut worden, beziehungsweise wir haben damals, 2017 haben wir den ersten gebaut, schon damals die Standards weit übererfüllt, weil wir nicht geglaubt haben, dass ein Wolf sich von einem 90 Zentimeter hohen Zaun abhalten lässt. Das war damals der Standard.
Und wie hoch ist euer jetzt?
Unser Zaun ist 1,40 Meter hoch und empfohlen werden inzwischen mindestens 1,20 Meter. Mhm. Allerdings wird zunehmend klar, dass die Höhe nicht zwingend entscheidend ist, weil Wölfe problemlos, wenn sie wollen, 1,60 Meter überspringen können. Es gibt darüber Streit und Debatte, macht er Wolf das? Wir denken, wir haben keine andere Erklärung. Und es gibt inzwischen auch Videos tatsächlich, wo das dokumentiert wird, dass Wölfe genau diese Art von Zäunen überspringen. Ansonsten springen sie vielleicht auch durch oder graben sich drunter durch. Aber das haben wir alles nicht festgestellt. Bei uns ist ja ohne Spuren zu hinterlassen rein und raus.
Also womöglich über den Zaun.
Ich gehe davon aus.
Okay. Und du liegst im Bett nachts und der Wolf geht bei dir in die Herde rein und reißt was. Kriegst du das dann überhaupt mit? Oder?
Nein. Das kann man nicht mitbekommen. Und wir haben ja Flächen, wir haben insgesamt 40 Hektar an Beweidungsflächen. Wie sollen wir die überwachen nachts? Das ist unmöglich.
Okay, aber dieser Handy-Alarm, der ist dann, ja gut, wenn du sagst, dass...
Der dient nur dazu, wenn der Zaun außer Funktion ist.
Ja.
Also wenn der durch irgendein Ereignis außer Funktion
ist. Und das war ja bei dir nicht der Fall. Das heißt, dann kriegst du auch keinen Handy-Alarm quasi.
Genau.
Ist das überhaupt ein Alarm? Also ist das so, du hast das Gerät nachts an, neben dem Bett liegen und würdest dann quasi einen Ton kriegen, wenn jetzt der Zaun tatsächlich reißen würde?
Ja, genau. Das wäre so. Das ist auch tatsächlich einmal in einem Sturm schon passiert.
Aber da war es ein Baum und kein Wolf.
Genau. Das, und der Wolf macht den Zaun ja auch so nicht kaputt. Also so einen Zaun macht er nicht kaputt. Der springt da einfach drüber oder durch. An anderen Stellen kann er sich auch mal durchbuddeln. Das hat er bei uns nicht gemacht. Das wird bei anderen Zäunen, die keinen Strom führen zum Beispiel, versucht er das. Bei uns war es eben anders. Er ist einfach so rein und auch einfach so wieder raus.
Die Tiere, die der gerissen hat, das waren aber dann vergleichsweise gar nicht so viele. Das geht ja auch schlimmer, ne, oder?
Wir haben das Glück, dass unsere Flächen relativ groß sind und relativ wenig Schafe darauf weiden. Das hat einfach den Grund, dass diese Flächen nicht sehr viel Futter produzieren und man dafür eine extensive Beweidung braucht, so nennt man das. Die Schafe sorgen nur dafür, dass dort kein Wald entsteht. Es geht nicht darum, möglichst viele Schafe zu halten, sondern die passende Anzahl. Das heißt, die Fläche ist sehr groß und es sind vergleichsweise wenig Schafe drauf. Und wenn dann ein Wolf eindringt, dann kann er sich ein Schaf aussuchen und das Schaf töten. Und die anderen Schafe sind in dem Moment aber schon weggelaufen. Hätte man einen kleineren Bereich mit vielen Schafen drin, die nicht rauslaufen können, dann hätte der Wolf ständig den Anreiz, weitere Schafe laufen hin und her und er müsste sie aus seinem ureigensten Bewegungstrieb oder Beutetrieb, würde er eben versuchen, weitere Schafe zu töten. Das hat er bei uns nicht gemacht, weil die Schafe viel Platz hatten.
Danke, Tobias. Wir verlassen diese Rollen, die wir jetzt gerade hatten und gehen zurück in die uns angestammten Rollen. Das heißt, ich verziehe mich in den Hintergrund und du bist der Host dieses Podcasts. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch.
Kommen wir noch einmal zurück zu der Frage, ob der Wolf für Menschen gefährlich werden kann. Dazu hat sich nämlich auch Umweltminister Christian Meyer in unserem Interview geäußert.
Der Mensch ist nicht sein Beutespektrum, sondern er sucht eigentlich die Distanz zum Menschen. Das sieht man auch in vielen Aufnahmen, dass eigentlich vom Wolf vom Menschen wegläuft und dann Leute mit Handykameras hinterherlaufen. Wichtig ist zum Beispiel, dass man sich auch nicht einfach Wölfen aktiv nähert, sie nicht anfüttert.
Den Wolf zu füttern? Gibt es wirklich Menschen, die das versuchen? Ja, die gibt es. Aus falsch verstandener Tierliebe oder um sie besser fotografieren zu können. Aber Wölfe zu füttern ist keine gute Idee, sagen die Experten. Durch die Fütterung könnten die Tiere etwas Positives mit dem Menschen verbinden und aktiv seine Nähe suchen. Bleibt das Futter dann aus, fordern sie es teils aggressiv ein. Deswegen gilt für Wölfe ein Fütterungsverbot. Trotzdem kann es natürlich zu meistens harmlosen Begegnungen kommen. Ich habe Raul Reding als Wolfsbeauftragten gefragt, wie man sich dann verhalten soll.
Was soll man machen, wenn man einem Wolf begegnet? Ganz wichtig ist, dass man sich möglichst ruhig verhält. Dass man versucht, einen respektablen Abstand zum Wolf einzuhalten. So wie es ja auch bei allen anderen Wildchen der Fall sein soll. Und dann, je nachdem, was die Situation hergibt, weitere Reaktionen erfolgen lässt. Wenn man sich jetzt in einem Komfortbereich befindet, also sich jetzt nicht vom Wolf bedrängt fühlt, wenn der Wolf auf Distanz ist, kann man gerne stehen bleiben und die Situation beobachten. Wenn man sich aber eben unwohl fühlt oder der Wolf sich nähert, dann ist es wichtig, dem Wolf die Möglichkeit zu geben, auch selber die Situation zu sondieren. Das heißt, sich aufmerksam machen, das Tier laut ansprechen, zurufen, mit den Armen wedeln, sodass der Wolf auch die Möglichkeit hat, zu erkennen, was für ein Tier steht dahinter überhaupt. Dass er die Möglichkeit hat, sich auch zurückzuziehen, dass er auch den Raum dafür hat. Also in dem Fall auf gar keinen Fall sich mit dem Tier noch weiter nähern. Und in den meisten Fällen ist es dann auch so, dass es nach kurzem Gegeneinander anschauen, sich der Wolf dann auch langsam zurückzieht. Wenn der Wolf sich eben nicht zurückzieht, ist es erstmal wichtig, die Gegenreaktion heftiger ausfallen zu lassen, also das Tier anschreien, sich dabei eben auch weiter zurückziehen, im Zweifel eben auch mit Gegenständen mal in seine Richtung schmeißen. Das ist allerdings nur in sehr seltenen Fällen notwendig.
Heikel kann es werden, wenn man einen Hund dabei hat. Denn der ist ja quasi ein Artgenosse des Wolfes. Der Wolf kann den Hund Reding zufolge dann als Rivale in seinem Revier ansehen. Deswegen sei es wichtig, Hunde in Wolfsgebieten an der kurzen Leine zu führen. Dadurch wird es wahrscheinlicher, dass der Wolf hauptsächlich den Menschen wahrnimmt und mit dem Hund in Verbindung bringt. Dennoch könnten Begegnungen zwischen Wolf und Hund natürlich schlecht ausgehen, sagt Reding. Der Wolf ist zurück in Deutschland und er wird bleiben. Er reißt Tiere, er läuft Menschen vors Auto und er macht Angst. Also, was sollten wir sinnvollerweise tun? Schützen oder schießen? Dieser Frage widmen wir uns in der nächsten Folge unseres Podcasts. Es ist keine einfache Frage und es ist eine, bei der die Emotionen überkochen. So werden wir in der nächsten Folge auch dem Schäfer Wilfried Wachtendorf wieder begegnen, den ihr schon aus unserer ersten Folge kennt. Er hat mir von Reaktionen erzählt, die er von Wolfsbefürwortern bekommen hat. Und zwar, nachdem er die Wolfsangriffe auf seine Herde öffentlich gemacht hat.
Ja, ganz viele und teilweise richtig obszöne Anrufe bekommen. Also auch nachts, denn wurde mit unterdrückter Nummer angerufen und hier ja, mir dann Vorwürfe gemacht, ich hätte meine Schafe nicht genug geschützt oder ich hätte die ja in den Stall treiben können oder der Zaun ist nicht hoch genug oder ich hätte mir Herdenschutzhunde anschaffen sollen. Aber das sind dann solche Leute, die mit unterdrückter Nummer anrufen und nicht sich trauen, einem das gegenüber zu sagen, hier ins Gesicht, so und so hier. Aber das sind nur so Leute, die mehr oder weniger auf sich aufmerksam machen wollen, in meinen Augen, aber die Realität gar nicht, noch nicht gesehen haben, dieses Tierleid. Also die können das gar nicht beurteilen, wie es in einem vorgeht und dass man teilweise nächtelang oder nachts eine Stunde oder zwei wach liegt und denkt, oh, kommt der Wolf heute Nacht wohl wieder oder man mag morgens gar nicht zur Wiese gehen und die Kontrolle machen. Hoffentlich sind da keine toten Tiere oder verletzten Tiere.
Bei Rehen freuen wir uns, wenn wir sie auf Feldern sehen, bei Wölfen oftmals nicht. Da haben einige Menschen eben Angst. Dabei ist der Wolf bei weitem nicht das gefährlichste Tier, auf das wir treffen können. Ganz im Gegenteil, wie meine Kollegin Britta Kothe es euch zum Ende dieses Podcasts erzählt.
Wildniswissen. Was ist das gefährlichste Tier in der Natur? Das gefährlichste Tier in der Natur ist nicht der Wolf. Tatsächlich ist es klein und unscheinbar. Die Zecke. Die kleinen Parasiten können die Frühsommer-Meningoenzephalitis, FSME, und die Lyme-Borreliose übertragen. Bei Erkrankungen mit FSME-Viren kann es zum Beispiel zu Entzündungen im Gehirn kommen. In Norddeutschland gilt das Emsland als Risikogebiet. Jedes Jahr treten hunderte Fälle auf, weshalb die Zecke als gefährlichstes Wildtier gilt.
Und jetzt sind wir beim Thema. Unter welchen Umständen darf ein Wolf legal erschossen werden? Darüber habe ich mit Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer Mitte 2024 gesprochen. Damit beginnen wir die nächste und letzte Folge. Zentral dabei die Frage, wie sollen wir mit dem Wolf umgehen? Schießen, schützen. Und warum ist die Debatte um dieses Thema so aufgeheizt? Das und mehr gibt es in Folge 5 von Wolfsland. Wildnis, Weide, Widerstand. Mein Name ist Tobias Böckermann und ich sage danke fürs Zuhören.
Wolfsland. Wildnis, Weide, Widerstand ist eine Produktion von NOZ und MHN Medien. Redaktion Britta Kothe und Tobias Böckermann. Redaktionelle Vorbereitung Annika Sterner. Moderation Tobias Böckermann. Produktion Marietta Osterloh. Projektleitung Thomas Achenbach. Weitere Stimmen Thomas Achenbach, Britta Kothe und Insa Pöcking.